Guten Morgen. Heute darf ich mal was tun, was ich schon lang tun wollte. Ich darf ein Lied predigen. Ein Lied, das mich sehr berührt hat. Darüber komme ich dann gleich zu sprechen. Momentan lese ich gerade wieder mal ein Buch. Ein Buch, das mir mein Vater zum Geburtstag geschenkt hat. Ein Buch, das mich nachdenklich macht. Ich bin noch nicht fertig damit, aber ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, was ich da gelesen habe und auch, was in der letzten Zeit so damit einfach zusammengespielt hat, weil es ist irgendwie seltsam. Und jetzt möchte ich mal kurz was vorlesen daraus, aus diesem Buch, und zwar gleich den Anfang, erstes Kapitel, der Beginn. Es war ein fantastischer Sonntagabend in der Gegenwart Gottes. Als alles beendet war, das Gebet, der Lobpreis, die Lehre und die Zeit, in der wir für Wunder beteten, ging einer meiner Mitarbeiter aus dem Saal in den Gang hinaus. Dort sah er einen Mann, der auf und absprang und rief: "Oh mein Gott, das ist ja unglaublich!" Es schien, als ob seine Hose zu groß für ihn wäre. Er zog die Hosenbeine so nach oben, dass sie nicht auf seine Knöchel fallen konnten. Er war verblüfft, wusste aber, dass Gott etwas an ihm getan haben musste. Als wir uns umhörten, fanden wir heraus, dass dieser Mann an diesem Abend geheilt wurde, nachdem er Gebet empfangen hatte. Die Tumore, mit denen er hereinkam, waren augenblicklich verschwunden. Er war den ganzen Weg aus einem Nachbarstaat gekommen, weil die Ärzte ihm nur noch knapp 2 Wochen zu leben gegeben hatten. Für ihn waren wir der einzige Halt auf dem Weg in den Himmel oder auf dem Weg zu einem Wunder. Er kam in den Gottesdienstsaal, wo er weiter vor großer Freude auf und absprang, völlig geheilt und angewiesen auf neue Kleidung. Wie geschah das? Das Reich Gottes traf mit seiner Schwäche zusammen und überwältigte sie. Es war ein weiterer großartiger Abend und ein weiterer großartiger Sieg über den Feind. An demselben Wochenende kam eine Frau über 2 Staaten angereist in unsere Gemeinde, weil sie Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Die Ärzte fanden heraus, dass es sich um Lungenkrebs handelte. Ihre Familie musste ihr helfen, in das Gebäude hineinzukommen. Nachdem sie Gebet empfangen hatte, konnte sie wieder ohne Einschränkung atmen und ging schmerzfrei nach Hause. Wieder hatte die Realität des Reiches Gottes das irdische Leid besiegt. Ist das normal? Absolut. Passieren solche Dinge in der heutigen Gemeinde regelmäßig? Noch nicht. Das war auch ein Zitat noch, ja? Also, ich muss sagen, irgendwie unterscheidet sich diese Erzählung von meinen Erfahrungen. Irgendwie sehen unsere Gebetsveranstaltungen anders aus, ein bisschen. Irgendwie scheint es, als ob Gott ständig dort wäre, bei uns aber, naja, sagen wir mal so, ab und zu vorbeischaut. Ist euch bestimmt aufgefallen, dass in dem vergangenen Jahr, dass es ein seltsames Jahr war. Ein Jahr, das geprägt ist von Krankheiten, von Tod sogar, innerhalb unserer Gemeinde. Von schweren Krankheiten, ja. Und denkt man den Wolfgang oder auch mein Opa, der zwar ein schönes Alter erreicht hat, aber trotzdem schlussendlich an Krebs gestorben ist. Oder den Georg oder die Gabi. Das sind alles Dinge, die noch immer da sind. Nein, die sind nicht gestorben, natürlich, ja. Gestorben ist nur der Wolfgang. Aber trotzdem sind es schlimme Sachen, eigentlich. Und dort geschehen Dinge wie, lese ich gleich noch ein Beispiel, dass nicht so negativ alles klingt, gell? Das wünsche ich mir auch mal. Während der Lobpreiszeit an einem Morgen in unserer Gemeinde spürte eine Frau, die Speiseröhrenkrebs hatte, wie das Feuer Gottes auf sie kam. Sie drehte sich zu ihrem Ehemann und sagte: "Gott hat mich geheilt." Sie gingen zum Arzt und der meinte: "Diese Art geht nicht weg." Er untersuchte sie trotzdem und teilte ihr voller Erstaunen mit, der Krebs ist nicht einfach nur weg, sie haben eine nagelneue Speiseröhre. Eine andere lustige Sache, während eines anderen Gottesdienstes lasen wir zusammen in der Bibel. Plötzlich konnte ein Mann in der Versammlung die Worte nicht mehr klar sehen. Alles verschwamm vor seinen Augen. Er fand nicht heraus, was es war, bis er nach Hause kam, seine Brille abnahm und ohne sie wunderbar sehen konnte. Gott heilte und stellte seine Sehkraft her, ohne dass jemand für ihn gebetet hatte. Das Gleiche passierte einem Pastor auf einer Konferenz, während er die Gegenwart Gottes genoss. Als er die Augen wieder öffnete, brauchte er keine Brille mehr. Irgendetwas unterscheidet mich, unterscheidet uns von den Christen dort. Irgendwie kann Gott dort freier und mehr wirken als bei uns. Irgendwie berührt dort der Himmel die Erde. Eingeschaltet dieses. Drücke mal. Ja. Irgendwie haben sie etwas gelernt, etwas erfahren und getan, was mir, was uns möglicherweise noch fehlt. Und dieses Etwas, das wünsche ich mir auch für mich und für unsere Gemeinde, für uns alle. Was ist es nun, dieses Etwas? Der Pastor Bill Johnson, der das Buch geschrieben hat, das ich da gerade lese, ja, überhaupt kommt da vieles von Johnsons heute, weil nicht nur er, sondern, okay, das kommt da nachher noch, der schreibt das in seinem Buch und das heißt Neues Denken, neue Vollmacht. Er meint, wir brauchen dringend einen Perspektivenwechsel. Einen neuen Fokus, eine neue Ausrichtung. Etwas, das den Himmel auf die Erde holt. Wir haben das auch schon erlebt. Immer wieder, dass der Himmel die Erde berührt hat. Und gerade da denke ich wieder an den Wolfgang. Wie das damals so kritisch um ihn gestanden hat. Da haben wir uns getroffen zu Gebetsveranstaltungen, die einfach besonders waren. Das waren nicht so normale Gebetsveranstaltungen, wie wir sie schon oft gehabt haben, sondern die waren besonders. Da kamen erstens mal viele Leute. Das ist mal der erste Unterschied. Mehr als beim Lobpreisabend. Ja. Und es war einfach spürbar, dass der Herr da war. Ja. Es war, als ob der Raum zu leuchten begonnen hätte. Bei diesem Abend. Und wir haben alle wirklich gebetet und wir haben erwartet, dass etwas geschieht. Wir haben gespürt, dass der Himmel beginnt, auf die Erde zu kommen, hier bei uns. Wolfgang ist trotzdem gestorben, einfach weil es seine Zeit war. Und wir alle kennen die Umstände und die wunderbaren Dinge, die um seinen Tod und auch um seine Beerdigung herum gewesen sind. Aber Gott hat diese Situation damals dazu benutzt, um uns aufzuwecken, um uns neu anzuzünden, um uns neu hungrig zu machen, sage ich jetzt einmal, hungrig zu machen, darauf, dass der Himmel die Erde bei uns berührt. Also nicht nur dort in Amerika, sondern auch hier bei uns. Damals haben wir das Eingreifen Gottes so sehr erwartet und waren sehr eifrig im Gebet. Als der Wolfgang dann aber gestorben ist, dann ist das ein bisschen abgeflacht. Ist ja auch menschlich. Es ist manchmal so schwer, nicht aufzugeben. Vor allem, wenn das Erwünschte nicht eintrifft. Aber diese Schwere kommt davon, dass wir die Dinge von unserer irdischen Perspektive aus betrachten. Alles, was wir erleben und erfahren, nehmen wir aus unserer Perspektive wahr. Und diese Perspektive ist mit der himmlischen verglichen sehr eingeschränkt. Wenn wir da schauen auf das Bild, das ist also ein deutlicher Perspektivenwechsel. Normalerweise sehen wir den Mond, wenn wir in der Nacht an den Himmel schauen. Aber hier ist mal die Erde am Nachthimmel. So haben es die Astronauten gesehen. Und auch sie haben berichtet von einem Perspektivenwechsel in ihrem Leben durch dieses Erlebnis. Ja, dadurch, dass sie da oben waren und die Erde so klein gesehen haben, wurden viele andere Dinge, die vorher so wichtig waren, unwichtig. Und weil wir nicht genug himmlische Perspektive haben, verwenden wir unsere Maßstäbe. Unsere Zeitmaßstäbe, unsere Maßstäbe, was ein Wunder ist oder wann Gott da ist oder irgend so etwas. Ja? Wenn wir etwas beurteilen, sind wir einfach begrenzt. Und weil wir nicht sehen oder oft nicht sehen, sage ich mal, was gerade im Himmel passiert, denken wir oft, es geht ja gar nichts weiter. Obwohl im Himmel alles bereitsteht. Also ich wünsche mir so sehr, Wunder zu sehen. Dass Menschen geheilt werden. Ich meine, ich wünsche mir wirklich sehr, dass der Georg gar nicht operiert werden muss, weil plötzlich da zwei neue Nieren da sind. Dass der Himmel die Erde berührt. In mir, in dir, in unserer Gemeinde. Das wünsche ich mir. Und das dauerhaft. Also nicht nur ab und zu. Wie können wir das jetzt erreichen? Was können wir dazu tun, dass der Himmel die Erde berührt? Also wir sollen unser Denken erneuern, unsere Perspektive, unseren Fokus verschieben. Und was können wir uns als Vorbild nehmen? Jesus natürlich. Weil Jesus ist ein perfektes Beispiel. In allem, was er hier auf dieser Erde getan hat, ist er das perfekte Beispiel für uns. Er ist ja auch, das ist ja auch der Grund, warum er auf die Erde gekommen ist als Mensch, damit wir ein Vorbild haben, damit wir lesen können in der Bibel, damit wir sehen können, in Perfektion sehen können, sage ich jetzt einmal, wie wir uns verhalten sollen. Und jetzt kann ich endlich über dieses Lied predigen, sprechen, das mir seit ich, na, wie kann ich sagen, als Lobpreisleiter ist man ja ständig auf Liedersuche. Das wissen sicher viele von euch und ich bin durchs Internet in der Lage, vieles abzuchecken und viele Musik zu hören. Und bei meinen Recherchen ist mir eines Tages, und da habe ich sie noch nicht gekannt, eine CD untergekommen von einem Ehepaar. Und zwar war das der Brian und die Jen Johnson. Also das waren, also der Brian ist der Sohn von dem Bill Johnson, ja, von dem ich das Buch da gerade lese. Und die hatten eine CD, die ich begonnen habe zu hören, und die war so gesalbt. Ich habe damals nicht viel gewusst von ihnen, auch von der Gemeinde dort nicht, und ich habe einfach nur die CD gehört. Und dann kam dieses eine Lied, und ich habe das gehört und habe die CD bestellt. Das war gar nicht so einfach, weil sie bei uns noch nicht so erhältlich war, aber ich habe sie dann bekommen. Und dieses Lied, das drückt so vieles aus, was mich ständig beschäftigt und mehr als man oberflächlich darin liest. Es ist ein Lied, es ist Lobpreis, Anbetung, Gebet, Predigt zugleich. Das Lied kennt ihr alle, heißt Where You Go, I Go. Also das ist natürlich jetzt wieder mal Englisch, bedeutet, wohin du gehst, will ich auch gehen. Schauen wir uns mal den Text an, ein bisschen genauer. Okay, ein bisschen klein vielleicht. Wohin du gehst, will ich gehen, was du sagst, will ich sagen, und was du betest, will ich beten. Eigentlich ganz klar, das ist der Chorus und der spricht für sich, es ist Hingabe pur. Aber es ist mehr als das, es ist nicht nur ein Ausdruck unserer Hingabe zu Jesus, sondern es drückt noch viel mehr auch eine absolute Notwendigkeit aus. Eine absolute Notwendigkeit aus, wie wir aus der Strophe dann gleich heraus erfahren. Und die Strophe: Denn Jesus tat nur, was er dich tun sah. Und er sagte nur, was er dich sprechen hörte. Er bewegte sich nur, wenn er deine Führung spürte. Er folgte deinem Herzen und deinem Geist. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist göttlich durch und durch. Allmächtig und göttlich. Trotzdem hat er damals vor 2000 Jahren seine Göttlichkeit abgelegt, hat sich in die begrenzte Form eines Menschen gezwängt, so sage ich das einmal, und begab sich in einer besonderen Mission auf die Erde, der größten und liebevollsten, die jemals jemand durchgeführt hat. Aber als er sich dazu entschieden hat, auf die Erde zu kommen, hat er genau gewusst, dass er jetzt seine Göttlichkeit ablegt, dass er keine Kräfte mehr hat, keine göttlichen Kräfte mehr hat, dass er einfach rein als Mensch hier auf die Erde kommt. das ist auch das Besondere, was seinen Tod ausmacht. Ich meine, es sind viele Christen gekreuzigt worden damals, aber Jesus war ja mehr, er hat ja seine Göttlichkeit zuerst mal aufgegeben, er hätte das ja überhaupt nicht notwendig gehabt, das ist ja das Besondere. Aber er wurde Mensch mit all seiner Begrenztheit, er selber konnte kein Wunder tun. Trotzdem tat er aufsehenerregende Wunder. Überall, wo er war, was war sein Geheimnis? Da drinnen steht's. Jesus stand in ständiger Kommunikation mit seinem Vater, der alle Macht im Himmel hat. Er lebte als Mensch in ständiger Übereinstimmung mit dem Himmel, mit seinem Vater. Und dadurch haben wir ein perfektes Beispiel. Er wusste, was der Vater im Himmel tat und tat es auf der Erde und es geschah. Da steht auch in Johannes 5, 19 bis 20. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Jesus tat und sprach, wie ihm der Vater gebot. In Johannes 12 finden wir das dann. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Jesus war perfekt fokussiert und ausgerichtet auf den Vater. Er hatte die himmlische Perspektive andauernd. Die Perspektive, aus der heraus nichts unmöglich ist. Und wenn Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, das nötig hatte, wie viel mehr haben wir das nötig? Er tat die Wunder so selbstverständlich in absoluter Vollmacht, weil er nur tat, was er den Vater tun sah. Er war sich seines Vaters und dessen Kraft im Himmel stets bewusst. Mein Ziel ist es, ihm immer ähnlicher zu werden, seinem Beispiel nachzueifern. Also, wie könnte ich nur daran denken, ohne dich zu gehen, wenn jeder Schritt, den Jesus tat, in Hingabe geschah? Ich werde nicht beginnen, ohne dich zu leben, denn du allein bist würdig und du allein bist gut. Nächster Teil im Lied. Also, wir brauchen eine möglichst ständige Verbindung mit unserem Schöpfer. Wenn es uns gelingt, ihn mehr und mehr zu sehen und ihm nachzueifern, werden wir auch mehr Wunder sehen. Wir werden dann sehen, wie der Himmel die Erde berührt. Wenn wir das tun, was wir ihn tun sehen und sagen, was wir ihn sagen hören und beten, was wir von ihm empfangen, dann werden Wunder geschehen, wie es in Matthäus 16, 9 steht. Genau. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ist unsere Luther-Übersetzung. Gibt es eine andere Übersetzung? Habe ich auch aus diesem Buch heraus, weil ich normalerweise nicht so englische Bibeln lese. Aber da gibt es eine englische Bibel, die New American Standard. Und die habe ich dann nachher im Internet nachgeschlagen, was ist das für eine Übersetzung. Die versucht, besonders die Zeiten, also ganz nah am Urtext zu sein und die Zeiten ins Englische, Englisch hat ja viele verschiedene Zeiten, so zu übertragen, dass es noch ein bisschen genauer ist. Und da würde das so übersetzt heißen, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was immer du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden gewesen sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst gewesen sein. Das ist ein Unterschied in der Bedeutung, als wie wir es vorher gelesen haben. Weil, so wie Sie es vorgelesen haben, klingt es so, als wir beten und im Himmel wird es gebunden. Aber in Wirklichkeit ist es im Himmel gebunden und wir tun das dann hier auf der Erde, wenn wir sehen, dass es im Himmel gebunden ist. Und wenn es im Himmel gelöst ist, dann können wir das hier auch tun, weil es schon im Himmel passiert ist. Das ist ein Unterschied. Und so hat Jesus gelebt die ganze Zeit. Er hat gesehen, hat er ja selber gesagt, was der Vater tut, und dadurch konnte er es hier tun. Was wir brauchen, ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist der Fokus. Wir haben ja am Montag einen Gebetsabend gehabt und es waren sehr wenige da, aber es war ein besonderer Gebetsabend. Wie es die Annemarie schon gesagt hat, es war besonders dicht. Wir waren alle hier oben auf der Bühne, weil es eben so wenig waren. Und wir hatten am Schluss dann auch Zeit, füreinander wirklich so live zu beten. Also nicht in Gruppen, sondern alle zusammen für denjenigen, der da in der Mitte saß. Und es waren wirklich tolle, kraftvolle Gebete dabei. Und auch für mich haben wir gebetet, haben alle gebetet. Und es war wirklich für mich berührend. Und noch eigentlich viel mehr, als ich mir erhofft habe. Und deswegen war es für mich ein besonderer Gebetsabend. Obwohl nur 10 vielleicht damals. Ja. Aber am nächsten Tag, ich habe für mich beten, das muss ich dazu sagen, weil ich da immer in der letzten Zeit so Rückenschmerzen bekommen habe beim Gehen und so. Ihr wisst, ich bin nicht so der Dünnste und irgendwann macht sich das bemerkbar. Und ich habe gewusst, ich muss abnehmen, also bin ich dann am Dienstag ganz brav losmarschiert. Ich sitze auch sehr viel vom Computer und mache meine Arbeiten und bewege mich nicht so viel, ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich raus und außerdem muss ich mich für meine Predigt vorbereiten und da will ich meinen Kopf mal freikriegen. Und ich bin marschiert. Also da muss ich noch weiter drücken, glaube ich, ja. Ja, genau. Und ich bin marschiert, so bin ich losmarschiert. Ich habe meinen Fokus ausgerichtet auf den Herrn. Ich bin gegangen von unserem Haus weg und habe mir gesagt, Herr, ich will von dir hören. Bitte richte mich jetzt ganz aus auf dich. Ich will hören, was soll ich sagen, wie soll ich sagen. Bitte hilf mir. Ich will nicht mich predigen. Ich will nicht predigen, was nur in mir ist. Ich will das predigen, was du sagen willst. Und dann kamen die Schmerzen. Das war ein Problem, nicht? Weil ich war ja schon unterwegs. Und dann umdrehen ist auch nicht so schwer. Und es waren auch nicht stark noch die Schmerzen. Die haben nur sich angekündigt, ja, diese Schmerzen. Aber und dann habe ich mir gedacht, warum schon wieder? Und dann haben sich auch meine Gebete verändert hin zu, Herr, bitte, nimm diese Schmerzen von mir. Und die habe ich gejammert, wirklich. Und still und leise hat sich mein Fokus verschoben. Ja. Also der eigentliche Sinn, was ich machen wollte, war mich auf Gott zu fokussieren. Was ist passiert? Ich habe mich auf meinen Rücken fokussiert. Und das Problem ist dabei, wenn man einmal anfängt, sich wirklich zu fokussieren, dann wird man da sensibler. Also das bedeutet, zuerst merkst du nur, der Schmerz fängt an, aber wenn du dich darauf konzentrierst, dann merkst du, was dir eigentlich wehtut. Ja? Und je mehr du dich darauf konzentrierst, desto mehr Schmerzen spürst du, die du sonst gar nicht gespürt hättest. Ja? Weil sie nicht so leicht sind, aber du spürst es einfach, plötzlich fängst du an und an und dann machst du noch Sorgen und so weiter. Also meine Gedanken haben sich verändert, weg vom Herrn, auf meine Schmerzen hin im Rücken. Ja, und das ist lustig, weil dann, ich ging ja trotzdem weiter, während ich so gebetet habe und ging an einem Zaun entlang und plötzlich habe ich mitten in meinen Gedanken auf einem Zaun etwas stehen gesehen, nämlich ein kleines Schaf. Ja, das war's. Und zwar, das war da völlig deplatziert. Es war so ein wie man eh sieht, so ein Gartenzaun mit einem Betonsockel und da ist es plötzlich drauf gestanden und ich bin gerade vorbeigegangen. Und da habe ich das Schaf gesehen und habe mir gedacht, was tut das da? Und musste schmunzeln, so wie ich jetzt lachen muss. Musste wirklich schmunzeln. Ja, beim Zurückgehen habe ich es dann fotografiert. Ja, dann, jetzt ist es nicht mehr dort übrigens. Es war genau dort, wie ich also da gegangen bin. Ja, und dann bin ich weitergegangen und dann ist mir aufgefallen, hoppala, jetzt habe ich meine Schmerzen gar nicht mehr gespürt. Weil der Fokus plötzlich woanders hingegangen ist, auf Schaferl. Ja. Und dann ist mir gedämmert, tja, das könnte das Thema sein. Das könnte das Thema sein, der Fokus. Der Fokus. Ich bin dann weitergegangen. Und dann kam eh so ein Bankerl bald einmal. Die Schmerzen haben nämlich dann schon wieder ein bisschen begonnen. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt. Aber ich habe beschlossen, nicht mehr auf die Schmerzen zu schauen, sondern auf den Herrn. Und der restliche Weg war wirklich so bis zu dem Bankerl hin. Die Schmerzen sind unwichtiger geworden. Und es gelang mir dann wieder, mich mehr auszurichten auf den Herrn. Ja, weil es eine bewusste Entscheidung war von mir. Zuerst war das einfach so eine natürliche Reaktion. Ja, es tut dir weh und du denkst dran. Ja, aber dann kommt die Entscheidung, die wir treffen müssen. Dann bin ich am Bankerl gesessen. Ah, zuerst muss ich noch was anderes erzählen. Also ich bin da gesessen am Bankerl und habe mich ausgerastet. Das mit dem Fokus ist so eine Sache. Wie ich es vorher gesagt habe, man wird immer sensibler. Und das hat zur Folge, dass es einem nützen oder schaden kann. Das ist das Prinzip des Fokussierens. Unwichtiges auszublenden, damit man das Wichtige in möglichst vielen Details wahrnehmen kann. Sage ich noch einmal. Das ist das Prinzip des Fokussierens. Unwichtiges auszublenden, damit man das Wichtige in möglichst vielen Details wahrnehmen kann. Zuerst spürst du nur den dumpfen Schmerz, aber wenn du dich darauf konzentrierst, merkst du, was da alles wehtut. Und wirst immer sensibler. Und das kann uns aber nutzen, wenn unser Fokus auf Gott ist, aber auch schaden, wenn unser Fokus woanders ist. Nutzen kann es uns, wenn wir wirklich Jesus suchen. Zuerst schaut es nämlich so aus. Ich sehe gar nichts. Und das ist leider oft der Fall. Aber wenn ich dann anfange, und nicht nur einmal, sondern öfter, mich auszurichten, meinen Fokus auszurichten auf den Herrn, dann könnte das passieren. Ein bisschen was sehe ich schon. Nur nicht so viel, aber ich kann schemenhaft erkennen. Das ist so, wie wenn ich jetzt im Radio den Sender suche und langsam komme ich hin. Wir beginnen uns einzustellen, aber leider bleiben wir oft da stecken, weil dann kommt schon die Ablenkung. Wenn wir weitermachen, wird das klarer, wird Jesus klarer, wird das, was er tut, klarer. Und wenn wir noch weitermachen, dann werden wir ihn in viel mehr Details erkennen. Dann werden wir sehen, was er tut. Dann werden wir das sagen können, wohin du gehst, will ich auch gehen. Was du sagst, will ich sagen. Was du betest, will ich beten. Was du tust, will ich tun. Je mehr wir ihn erkennen, desto besser werden wir sehen, wie der Himmel die Erde berührt. Dort, wo wir sind. Genauso heißt es in dem Lied, um darauf wieder zurückzukommen. Ohne Jesus und seine Macht sind wir kraftlos. Wir können von uns aus keine Wunder tun, wir können zwar um sie beten, aber tun kann sie nur Gott. Und obwohl es heißt, unser Glaube kann Berge versetzen, buchstäblich, könnte ich jetzt zum Schneeberg sagen, hebe dich hinweg. Was würde passieren? Gar nichts. Vielleicht würde ein Vogel draußen wegfliegen, weil ich so laut gerufen habe. Ja? Aber der Berg würde stehen bleiben. Warum? Weil ich nicht in Übereinstimmung mit dem Himmel gebetet habe. Es ist ja nicht so, dass ich bete und Gott tut, was ich sage. Es ist für mich eine Ehre, wenn ich sehen kann, was er tut und es hier auslösen darf, auf dieser Welt. Unsere Gebete werden dann erfüllt werden, wenn wir sie in Übereinstimmung mit dem Himmel beten. Und das gelingt uns immer besser, je näher wir ihn sehen. Wieder zurück zum Spaziergang. Ich bin dann auf dem Bankerl gesessen und habe mein iPhone rausgeholt. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein bisschen so ein Technikfreak. Und da habe ich meine Bibel drauf, eine Konkordanz und auch die Losungen. Und habe die Losungen von dem Dienstag gelesen. Und da stand, erste Stelle, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Esra. Natürlich habe ich das gleich auf meine Rückenschmerzen bezogen. Zuerst einmal, da kam noch eine zweite Stelle, die auch was mit Heilung zu tun hatte oder mit Kraft Gottes zu tun hatte. Und da habe ich gleich gebetet, Herr, mach mich gesund. Ich nehme das in Anspruch, was wir am Montag gebetet haben. Aber ich habe dann den Text im Kontext gelesen und festgestellt, da ging es auch sehr um den Fokus in dieser Stelle. Der Esra, dem seine Zeit, das war die Zeit, wo Israel aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist von Babylon. Das ging ja auf mehrere Wellen und er war sozusagen der Führer von dieser zweiten Heimkehrerwelle. Ja, die ersten haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem und er wollte dann nachkommen mit den Leviten und so, um den Dienst im Tempel wieder aufzurichten. Eine super Mission, ja, eigentlich. Ja, den Dienst im Tempel wieder aufzurichten und Gottes Ordnung in Jerusalem wiederherzustellen. Ja, weil sie waren ja in Gefangenschaft gewesen vorher. Und er hat, sein Name bedeutet übrigens, Gott hilft oder Gott ist Hilfe. Und es heißt, dass Gottes Gunst auf ihm war, weil er Gott suchte und ihm treu ergeben war. Und das Wort aus der Losung hatte damit was zu tun, dass Esra eben jetzt vor dieser Reise nach Jerusalem, die ja sehr gefährlich war, weil da viele Räuber waren und sie beladen waren mit Gold und allem Möglichen, was sie für den Tempel gebraucht haben, da hat er sich nicht getraut, den König, oder er hat sich geschämt, besser gesagt, den König zu fragen, dass er ihm eine Eskorte mitgibt, weil er vorher geprahlt hat mit Gott. Und ihm eben gesagt hat, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Und das hat er vorher gesagt, hat er geprahlt mit Gott. Und das konnte er nachher natürlich nicht um die Eskorte fragen. Weil das wäre jetzt dann nicht so toll gewesen. Und was hat er gemacht? Er hat ein Fasten ausgerufen. Und die haben gefastet und gebetet, bevor sie gegangen sind. Und Gott hat sie beschützt. Sie sind wohlbehalten angekommen. Da kann ich nur sagen, Herr, lass mich sein wie dieser Esra. Will dich suchen, deiner Gegenwart leben. Und es würde mich freuen, wenn von mir es heißt einmal, deine Gunst war auf mir. Die zweite Stelle war in Matthäus, und zwar, da ging es um diese Frau, diese kanaanäische Frau, ja, die unbedingt Heilung wollte für ihre Tochter, die von einem Geist besessen war. Und sie hat wirklich Jesus nachgelaufen und hat immer gesagt, Herr, mach sie gesund, und so, dass den Jüngern schon lästig war. Und die haben alle gesagt, na, mach doch was, Jesus. Und Jesus hat aber gesagt, na, sie, das ist ja keine Jüdin, und ich komme ja nur für die Juden eigentlich, nicht? Und dann hat sie ihm gesagt zu ihm, das ist das, was ihr alle kennen, deswegen sage ich so schnell, aber auch die Hunde kriegen die Brotkrumen von ihren Herren, ja? Und dann hat sie, damit hat sie Jesus wirklich beeindruckt. mit dieser Aussage und mit dieser Hartnäckigkeit. Und sie hat wirklich ihren Fokus komplett auf Jesus gelenkt. Sie hat nicht geschaut auf die Jünger, die sie abwehren wollen. Sie hat nicht geschaut auf Jesus sogar, der sie sogar zurückgewiesen hat direkt. Sondern sie hat wirklich sich komplett fokussiert darauf. Und Jesus hat die Tochter geheilt. Fokus. Nächste Bild für Fokus, sage ich noch ganz kurz. Das Gehen am Wasser von Petrus. Er war ein Mensch wie du und ich und natürlich physikalisch kann er nicht am Wasser gehen. Logisch, wir können alle keine Wunder tun, aber indem er sich auf Jesus fokussiert hat, konnte er es. Und dann hat sich der Fokus verschoben und er ging unter. Und er hat sich aber wieder gefangen, weil im letzten Augenblick hat er den Fokus wieder gewendet zu Jesus hin und dann hat er ihn herausgeholt. Jesus hat ihn gerettet. Was passiert, wenn unser Fokus verschoben ist? Meine Güte, wie spät. Fokusprobleme. Da muss ich mich schon beeilen. Hoppala. Das erste Problem ist so ein Problem. Das könnte wirklich so passiert sein in unserem Auto, was ich jetzt erzähle. Also ich fahre immer wieder mit unseren Kindern irgendwo hin, auf irgendeine Mission, sage ich jetzt einmal. Ja, nein, ich meine irgendein Einkaufen oder was auch immer. Oder... Und manchmal vergessen wir irgendwas und dann kann es passieren, dass ich dann zum David, der hinten im Auto sitzt, etwas sage, wie zum Beispiel, du, wenn wir jetzt dort angekommen sind, bitte kannst du schnell aussteigen, reinlaufen und die Tasche holen oder die haben wir vergessen. Ja, dann fahre ich hin, bleib stehen und was passiert? Nichts. Kein David rührt sich, gar nichts passiert. Dann drehe ich mich um und schaue, oh, er hat seine Kopfhörer aufgehabt und hat gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Ja. Das kann passieren. Das kann uns sehr leicht passieren. Weil es gibt total viel Ablenkung in dieser Welt. Ja, das ist, wenn wir uns nicht ausrichten auf den Herrn, dann hören wir nicht, was er eigentlich mit uns tun will. Das ist ein großes Problem. Es fand eine Fokusverschiebung statt. Ein weiteres haben wir gestern erlebt. Wir waren gerade, die Ingrid und ich, mit dem Auto unterwegs zur Margit, weil die Margit hat mir dankenswerterweise ein Geburtstagsgulasch gemacht und wir durften das gestern abholen. Und wir waren schon ein bisschen knapp von der Zeit her und deswegen hat die Ingrid, die Kinder waren dabei bei der Oma im Garten spielen und Fußball spielen und die Ingrid hat angerufen und hat gesagt, kommt bitte gleich raus auf den Gehsteig zum David. Und der David hat gesagt, okay. Und wie wir dort waren, wer war nicht dort? Die Kinder natürlich am Gehsteig, ja. Und wie wir dann nachher erfahren haben, war es so, dass sie sehr wohl aufgehört haben zum Fußballspielen. Und sie haben sich auch auf den Weg gemacht, auf die Straße hinaus, also auf den Gehsteig. Doch, dann kam mein lieber Bruder Christian mit seinen Kindern und schon war der Fokus verschoben. Das war diese Abzweigung hier. Zum eigentlichen Ziel sind wir nicht gekommen. Das passiert uns auch immer wieder. Mir auch oft. Wenn ich etwas höre vom Herrn und ich beginne es zu tun, und dann kommt Ablenkung, ist auch mein Fokus verschoben, wenn ich der Ablenkung nachgebe. Das war ja auch bei dieser Predigt so. Wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin ja weggegangen und habe gesagt, mich ausgerichtet auf den Herrn und dann kamen die Schmerzen. Wie oft sind es überhaupt Schmerzen? Sehr oft sind es Schmerzen, die uns ablenken von unserem Plan oder von dem, was Gott uns gesagt hat, dass wir tun sollen. Oft ist es so, dass ich dann auch schon sage, ich kann ja gar nicht da mitmachen, weil, ja, na wirklich, das ist eine Gefahr. Da kann ich wieder nur sagen, Herr, hilf mir, meinen Fokus ganz auf dich zu richten, damit ich mich und meine Umwelt durch deine Augen sehen und die himmlische Realität und Wahrheit erkennen kann. Und jetzt sage ich noch ganz schnell einen zweiten Schlüssel. Der erste war der Fokus und der zweite Schlüssel, wie wir mehr Offenbarung, wie wir mehr Offenbarung vom Herrn bekommen können, ist unsere Bereitschaft. Und da kommt schon wieder was von dieser Gemeinde, von der ich das Buch habe, von der ich das Lied habe. Wie am Sonntag war ja in Budapest ein Konzert, ein Lobpreiskonzert von einer Gruppe Jesus Culture, die eine jugendliche Lobpreisband, laut, aber sehr schöne Lieder. Wir singen auch einige von denen. Und ich bin dorthin gegangen, mit meinen zwei älteren Söhnen und der Ingrid sind wir hingefahren mit einem Bus. Und Ich habe mir aber insgeheim erhofft, dass ich irgendwas vom Herrn dort erfahre. Also irgendwas höre oder so, irgendwie was mitbekomme, was ich vielleicht auch verwenden kann jetzt in der Predigt. Das war ja eine Woche vorher, habe ich gedacht, passt ja gar nicht so schlecht, dass ich dann auch predigen kann. Und dann sind wir dort hingekommen und es hat begonnen mit 2,5 Stunden Lobpreis von ungarischen Bands auf Ungarisch, mit ungarischen Sprechern und alles auf Ungarisch. Und ich hatte nichts verstanden. Ab und zu habe ich was erahnen können. Meistens hat es geklungen wie Sprachengesang, ja, was sie da gesagt haben. Aber ich habe es nicht verstanden. Ja. Diese Bands war gar nicht so schlecht. Also ab und zu war sogar ein Lied, das ich gekannt habe, aber nicht einmal da konnte ich gescheit mitsingen, weil die so einen anderen Sprechrhythmus haben. Also, aber es waren schon 2,5 Stunden. Dann kam das Konzert und dann habe ich wieder was verstanden, weil die haben auf Englisch gesungen. Und ich kannte auch die Lieder und da war ich dann voll dabei. Nachdem ich was von dem Beginn abgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, okay, schauen wir, was noch kommt. Und dann kam wirklich dieser Jesus Culture ist ja nicht nur eine Band, das ist ja die Jesus Culture Band, das ist ja ein ganzer Dienst, der sich da entwickelt hat. Und da gibt's auch einen Chef davon und das ist der Benning Liebscher, der war auch dort. Der ist derjenige, also eine Art Pastor, der dort auch das leitet und der immer den Input gibt, wenn die herumfahren und solche Jesus Culture Events machen, sozusagen. Und der hat eine Geschichte erzählt, die ich mir gleich in mein iPad geschrieben habe. Da bin ich froh, dass ich es mitgehabt habe, weil das wirklich wieder mal genau gepasst hat. Auch zu dem Where you go, I go. Es gibt nämlich in der Bibel ein Wort: Viele sind gerufen, aber nur wenige sind erwählt. Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort vielleicht für manche. Was bedeutet das? Und da hat der Benning Liebscher eine Geschichte erzählt und die will ich jetzt ein bisschen abgeändert, aber ähnlich auch erzählen. Und zwar ging es dabei ums Übersiedeln, was ja die Angelika jetzt gleich machen wird. 2 Wochen. Und zwar geht es darum, dass jemand zu seinen Freunden geht und ihnen sagt, stellt euch vor, ich kann übersiedeln. Ein cooles Haus und ich freue mich schon sehr darauf. Und dann siehst du der Freundeskreis da und man merkt schon, wie so die Gedanken rotieren beginnen und man sich schon mal zurechtlegt, was könnte ich denn jetzt sagen, damit ich nicht übersiedeln helfen muss. Weil das ist schon viel Arbeit und das kostet viel Zeit und so weiter. Aber er hatte noch nicht gesagt. Aber überleg schon mal, was ich als Ausrede verwenden könnte. Und dann kommt wirklich diese Frage, aber wisst ihr, ich brauche eine Hilfe. In 2 Wochen. Und dann kommen schon die ersten Ausreden. Naja, da muss ich Golf spielen. Oder ich habe einen anderen Termin. Oder mein Rücken tut mir so weh. Oder was auch immer. Ja, da kann man viele Ausreden. Aber einer hat gesagt, ich helfe dir. Und in diesem Augenblick hat sich dieser eine als wahrer Freund herausgestellt. Aber noch mehr. Er wurde erwählt. Weil derjenige dann gesagt hat, viele habe ich gerufen. Ich erwähle dich. Weil du hast dich gemeldet. Du hast dich gemeldet. Bei Gott ist es oft genauso. Wisst ihr, er weiß, was er tun will. Er weiß, was er sagen will. Er weiß das alles. Aber er hat sich entschieden, uns auf dieser Welt zu verwenden, um seinen Willen auszuführen. Und wenn wir das nicht hören oder Ausreden haben, dann machen wir uns, sagen wir mal, rar. Ja? Das ist das Gleiche, wie es bei uns menschlich ist, wenn wir jemanden öfter fragen und er sagt oft nein, dann frage ich ihn nachher gar nicht mehr. Dann frage ich den anderen. Ja? Weil das, was getan werden muss, muss getan werden. Und wenn es der nicht tut, tut es wer anderer. Oder hoffentlich. Ja? Sagen wir so. Ja? Und diese Leseprobe, das sage ich jetzt nicht mehr, das, wie man gehorsam, wie die dort gehorsam sind oft, weil es ist schon zu spät. Aber auf jeden Fall will ich einer derjenigen sein, die ihre Bereitschaft Gott gegenüber zum Ausdruck bringen und sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich, ich will erwählt sein. Denn was passiert mit den anderen? Ich sag's euch, oder ich zeig's euch. Die anderen werden wie verstimmte Klaviertasten. Wenn auf einem Klavier eine Taste verstimmt ist, dann spiele ich die nicht. Ja, dann versuche ich sie auszulassen und herumzuspielen oder eine andere Oktave zu verwenden. Aber wenn ich die spiele, dann ist alles verstimmt. Dann klingt ja alles verstimmt, das Gesamtwerk. Ja, also wenn diese Taste verstimmt bleibt, dann werde ich sie immer weniger verwenden. Ja, und so einer will ich aber nicht sein. Auch wenn ich es sicher oft schon war. Aber wir haben ja jedes Mal aufs Neue eine Chance, gestimmt zu werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Herr, gib mir den Mut und die Bereitschaft, dir nachzufolgen und zu tun, was du mir sagst. Und einen letzten Teil gibt's noch in dem Lied, den sage ich nur ganz kurz, weil dann will ich es mit euch singen. Was passiert, wenn wir ihn suchen, wenn wir den Himmel auf die Erde holen? Dann passiert das, was hier steht und was wir dann am Schluss oft singen. Die Schönheit deines Namens wird auf meinem Gesicht leuchten. Die Herrlichkeit deines Namens wird auf unseren Gesichten leuchten. Unsere Gesichter werden leuchten, so wie es beim Moses passiert ist. Wie er dem Herrn war und sein Gesicht geleuchtet hat, wie er zurückgekommen ist, so dass alle sich gefürchtet haben. Und er hat dann eine Decke draufgelegt. Und immer wenn er zum Herrn gegangen ist, hat sein Gesicht so geleuchtet. Ja, und das wünsche ich mir so. Wisst ihr, dieses Lied ist ein tolles Lied. Es spricht alles, was wir brauchen, um Jesus nahe zu kommen. Wenn wir das schaffen, dann werden wir ein Spiegel sein für unseren Herrn, Träger seiner Herrlichkeit, wo auch immer wir hingehen. Und auch dadurch Jesus nacheifern. So wie Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und wenn sein Name auf meinem Gesicht leuchtet und seine Herrlichkeit, das sehnt das meine Umgebung auch. Sowohl Christen als auch Nicht-Christen. Und dann kommt der Himmel auf diese Erde. So wie Jesus den Himmel auf die Erde geholt hat. Und wenn wir es lernen, in einer ständigen Connection zu Jesus zu sein, oder so gut es geht, sage ich jetzt einmal, dann wird sich unser Denken verändern. Unser Denken, unsere Perspektive wird sich verändern, weil wir einfach nur mehr das tun müssen, was wir sehen, was der Vater tut. Dann braucht man nicht Angst haben, wenn wir beten, ob es eh passiert oder nicht passiert, weil dann können wir es tun, wenn wir ihn sehen. Das ist etwas, wo ich hinkommen möchte. Das ist nicht was jetzt schon da ist bei mir, aber dahin möchte ich gerne kommen. Dass solche Wunder wie dort in Reading passieren auch bei uns. Und eine tolle Möglichkeit, das zu tun, ist der Gebetsabend. Morgen kommt wieder einer. Nein, ich meine das ganz ernst, wirklich. Der Gebetsabend ist, ich meine, wer mich kennt, der weiß auch, dass Gebet nicht so das absolut Leichteste für mich ist, auf längere Zeit zu beten, sage ich jetzt mal, also ein Gebet für eine Heilung so oder sowas kann ich gut machen, aber so längere Zeit zu beten, das ist nicht so, fällt mir nicht so leicht, sage ich mal, fällt sicher auch vielen von euch nicht so leicht, so wie ich das einschätze, weil sehr viele sind nicht da beim Gebetsabend, ja. Aber ich habe bemerkt, damals, wie wir um den Wolfgang so gebetet haben, dass das ein besonderer Zeitpunkt war, weil da waren wir in großer Zahl da, da waren wir da, um den Herrn zu suchen und wir haben ihn geholt. Wir haben es geschafft, dass der Himmel die Erde berührt und ich will das wieder haben. Ich wünsche mir das wieder. Und wir wollen doch diese Gemeinde einen Landeplatz machen dafür, dass der Herr hier bei uns wohnen kann, hier wirken kann, dass der Heilige Geist fließen kann. Und wir machen keine Lobpreisabende während dieser Zeit, dass wir die Gebetsabende machen, weil dieser Gebetsabend ja durchdrängt ist von Lobpreis und Gebet, was ja zusammengehört. Und wir wollen erwarten, dass dort Heilungen passieren. Wir wollen das erwarten, aber wir brauchen euch. Ja, das war ein Ziel, das ich schon länger gesetzt habe. Ich muss das irgendwie unterbringen in dieser Predigt und es ist mir gelungen. Ja. Ich muss das unterbringen, diese Gebetsabende. Ich bitte euch, diese Entscheidung für euch zu treffen, weil es ist eine Entscheidung, deinen Fokus zu verändern. Ja, und zu sagen, okay, jetzt bin ich sehr müde von der Arbeit. Gehe ich jetzt noch zum Gebet oder nicht? Aber ich kann versuchen, mich auszurichten, ganz neu, auf den Herrn. Und jetzt möchte ich gerne dieses Lied mit euch singen. Aber ich möchte auch all diejenigen ansprechen, die heute berührt worden sind und die vielleicht neu ihren Fokus ausrichten wollen, die den Herrn auch um Vergebung bitten wollen, dass ihr Fokus woanders war und den Heiligen Geist bitten wollen, ihn neu auszurichten. Ich möchte euch einladen, dass ihr aufsteht und dass wir gemeinsam dieses Lied singen und wir werden dann kurz instrumental weiterspielen. Ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, es tut mir so leid. Aber in dieser instrumentalen Zeit habt ihr dann die Möglichkeit, dass ihr das selber dem Herrn sagt. Das ist mir ganz wichtig und danach möchte ich gerne ganz dringend um Heilung beten mit euch für einige Leute hier. Weil was wir sagen, müssen wir tun. Sonst hat es keine Kraft. Und wenn Jesus nur gekommen wäre und geredet hätte, wäre er nicht so erfolgreich gewesen, sage ich jetzt einmal. Er hat alles mit seinen Wundern und mit Taten bestätigt, was er gesagt hat. Tun wir es auch. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns ausrichten auf den Herrn, dann tun wir, was er uns sagt. Beten wir für seine Kinder, die krank sind. Aber jetzt zuerst, bitte singen wir gemeinsam das Lied Where You Go, I Go und nehmt den Text nochmal in euch auf und singen wir es neu, so dass wir wissen, was wir da tun. Dass wir das nicht nur einfach so automatisch singen, sondern dass wir es wirklich aus unserem Geist heraus singen und es auch so meinen. Amen.